Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
In der Predigtreihe lebe entschieden. Eine ganz wichtige Entscheidung ist die Frage nach dem Partner. Lebe partnerschaftlich. Man könnte meinen, ach, es geht um Mann und Frau. Ne? Tatsächlich, darum geht es heute. Und das ist ja so ein richtig spannendes Thema. Ne? Wie kommt man zusammen und wenn man zusammen ist, was ist dann? Und vor allen Dingen, wie pflegt man seine Beziehung? Und ich habe darüber auch nochmal ganz neu nachdenken müssen, als meine Frau diese Woche bei Facebook folgendes Bild gepostet hat. Können wir mal die Folie sehen? Men to the left because women are always right. Also für alle, die kein Englisch können, man kommt also in so ein Haus rein, Männer nach links, weil Frauen immer Recht haben. Ne? Die gehen hier nach rechts, ne? Um die Ecke gedacht. Ja? Und ich habe gedacht, Mann, ey, muss ich mal wieder an meiner Partnerschaft arbeiten? Ja, Ehekrise oder was? Nein, keine Sorgen, auch ihr müsst euch keine Sorgen machen. Bei uns ist alles in Ordnung. Und Spaß und Frotzeln und Hochnehmen, das gehört ja auch in jede Partnerschaft. Und deswegen kann ich jetzt beruhigt über Partnerschaft predigen. Ich muss nur noch mal mit der Technik quatschen. Präsenter, du kannst auch einfach weiterklicken, wenn ich sage Folie. Oder hier ist er sogar. Alles klar, danke. Läuft, wunderbar. Ich predige ja die nächsten 35 Minuten, so lange wird es dauern, zumindest im ersten Gottesdienst, bewusst einseitig. Ich weiß, dass euch das Thema ganz unterschiedlich betrifft. Ja. Es gibt hier Singles, ne, befreundete Paare, verheiratete Paare, lang verheiratete Paare, verwitwete Paare, Witwer, ganz unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch Menschen unter uns, die richtig schmerzhafte Erfahrungen schon bei dem Thema gemacht haben, weil eine Beziehung oder vielleicht sogar mehrere, die sie hatten, kaputt gegangen ist. Und sie mussten dann einiges durchmachen. Die mussten sich plötzlich mit Fragen auseinandersetzen wie Trennung, Scheidung, Wiederheirat, ganz schwere Themen und vor allen Dingen auch sehr persönliche Themen und Themen, auf die es auch keine einfachen Antworten gibt. Aber auch auf diese schweren Aspekte vom Thema Partnerschaft werde ich in dieser Predigt nicht eingehen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht und das hat so ein bisschen ethischen Charakter, also vorschreibenden Charakter. Hier sind sie mal. Mein erster Punkt ist, suche partnerfreundlich. Es geht um Partnersuche, suche partnerfreundlich. Der zweite Punkt lautet, liebe, wenn du einen Partner gefunden hast, partnerschaftlich. Und der dritte Punkt lautet, pflege deine Partnerschaft. Es dürfte zwar nicht für jeden, aber für viele von uns was dabei sein. Und für alle weiteren Aspekte verweise ich auf gute Seminare im Forum Wiedenest oder bei Team F. Und natürlich auch auf den jährlichen Ehekurs, der hier mit schönem Essen und Candlelight in den unteren Räumen stattfindet und von ganz erfahrenen Ehepaaren unserer Gemeinde durchgeführt werden. Und ich darf auch sagen, wir haben viele seelsorgerlich begabte Menschen in unserer Gemeinde, die sich mit Fragen rund um Partnerschaft, auch mit Krisen auskennen, weil es gibt keine leichten Antworten. Meine Grundüberzeugung bei der Predigt ist folgende. Gott, unser Schöpfer, unser Herr, unser Meister, das ist der Erfinder von Partnerschaft, von Ehe und auch der Erfinder von Sexualität. Es ist also auch was Gutes und es ist richtig gut, weil Gott hat es ja erfunden. Und es war ja so, wenn wir den Schöpfungsbericht aufschlagen, ne, dann sehen wir, der Mann kommt alleine nicht klar. Ja? Der ist hilflos. Ne? Der braucht eine Gehilfin. Ja? Und Gott schafft diese Gehilfin und sagt, hör mal, geh mal hin, hilf ihm. Der kommt alleine nicht klar. Und deswegen ergänzen sich Mann und Frau. Einer alleine ist nicht komplett. Mann und Frau sind eine Ergänzung und Gott erfindet, stiftet die erste Ehe. Und erst in dem Moment, als Gott dem Mann die Frau führt, bekommt die Schöpfung die Note sehr gut. Könnt ihr nachlesen. Vorher ist alles gut. Ja? Tiere gut, Sterne gut, alles ist gut. Ja? Aber erst als die Frau geschaffen ist, sagt der Schöpfungsbericht, und siehe, es war sehr gut. Ja, der Punkt auf dem I, die Frau. Gott stiftet die Ehe. Und wir sehen schon, die Ehe ist ein heiliger Bund. Sie ist von Gott gestiftet. Und weil es eben ein Bund ist, und wenn wir uns in der Bibel auskennen, dann wissen wir ja, wie Gott über Bünde denkt. Ne? Manche Bünde halten ja schon ewig, nehmen wir nur mal den Noah-Bund, Regenbogen, oder den Bund zu seinem Volk, oder der neue Bund in seinem Blut. Bünde sind was ganz Besonderes für Gott. Und so ist der Ehebund auch was ganz Besonderes. Und deswegen ist es auch so schmerzhaft, so brutal, so folgenreich, wenn ein Ehebund zerbricht. Das liegt eben daran, dass es ein Bund ist. Es ist nicht einfach so eine lockere Verbindung, sondern es ist ein heiliger Bund. Und wenn er zerbricht, tut es so weh. Und deshalb muss es unser Ziel sein, dass es viele gute Ehebünde gibt. Und Gott, der Erfinder dieses Bundes, möchte ihn fördern. Und von Anfang an gibt er Normen und Anweisungen dafür. Und ein paar ganz praktische sehen wir uns heute Morgen an. Mein erster Punkt, suche Partner freundlich. Ich habe mal ein Bild mitgebracht vom Ehepaar. Also rechts bin ich, für alle, die mich nicht erkennen. Das ist mein Hochzeitsfoto. 1994 haben Alexandra und ich geheiratet. Ja, das V und das A sind zusammengeschmolzen. Deswegen VA, das war so ein Bild auf unserer Verlobungs- und Hochzeitskarte hinterher. Ja, und das war ja gar nicht so einfach, den richtigen Partner zu finden. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich kannte Alex schon ganz lange über eine Freundin. Also Alex war die Freundin von meiner besten Freundin. Ja, rein platonisch natürlich. Und die hat immer zu Geburtstagen geladen und Sandkastenspiele und was man alles so macht. Und da passierte nichts. Wir sind dann zusammen in eine Jugendgruppe gegangen, ist auch nichts passiert. Wir waren sogar lange zusammen auf einer Kanu-Freizeit, auch nichts passiert. Und dann saßen wir zusammen in der Fahrschule. Und plötzlich, ich voll verknallt. Ja, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ja, und dann sitzt du in der Fahrschule und tong, ne? Und der Fahrlehrer, der Witz ist ja, selber merkt man das ja gar nicht oder beziehungsweise streitet das ab, während alle anderen Bescheid wissen. Und der Fahrlehrer hat das natürlich auch ausgenutzt und in jeder Einzelfahrstunde hat er uns dann hochgenommen. Na, wie läuft's, wie klappt's und wie weit bist du und sowas schon angebaggert, alles Mögliche. Ja Leute, das war damals gar nicht so einfach in den 80ern im Ruhrgebiet. Ja, das war alles ganz schwer und ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, ob wir zusammenkommen wollen. Und komischerweise sind in meiner, beim Bekanntenkreis, die Frauen immer die Ersten, die den ersten Schritt machen. Zumindest wenn die Freundschaft beginnt. Bei der Ehe muss man ja dann als Mann, aber so. Und Alex hat mir einen Brief geschrieben und dann habe ich ja gesagt. Und dann haben wir uns befreundet und am 1.10.1994 haben wir geheiratet. Und das war ein Prozess, der gar nicht so einfach war. Und hinzu kommt noch die Zeit, in der wir leben. Ich habe gestern mit einem lang verheirateten Ehepaar gesprochen, wie die sich kennengelernt haben in den 50er Jahren. Ne? Da war das so, da haben in aller Regel scheinbar Freunde das alles verkuppelt. Da wurde gekuppelt, bis der Arzt kommt. Ne? Sie war in Süddeutschland, ihr Mann war hier in Bergneustadt. Ne? Die Schwester des Mannes wohnte um die Ecke und hat gesagt, du kommst mal ein Wochenende zu mir zu Besuch. Und dann hat sie ihren Bruder eingeladen, also den Mann. Ne? Und dann haben die sich das erste Mal gesehen. Ja? Der Mann hat gesagt, gute Partie, nehme ich. Zack, ja, hat sie gesagt, ich brauche noch einen Tag, ja, und dann alles klar, ja, war vieles ganz sachlich, ja, machte Sinn, dass die heiraten, ne, und die Schwester hatte den Eindruck, das passt, gut ist, ne, so lief das damals. Heute haben wir eine völlig andere Form von Partnersuche, es geht um Emotionen, ne, es geht weniger um sachliche Entscheidungen. Also optimal läuft es natürlich, wenn wir uns an den Hollywood-Film orientieren. Und daher kommt auch unser Bild der Partnersuche. Ne? Das Erste, was passiert, ist Emotion. Ich verliebe mich. Am besten noch auf den ersten Blick. Kleiner Flirt, Liebe und dann kommt schon der Sex. Man muss ja gucken, ob man miteinander passt. In der Regel kommt dann in dem Film eine Krise. Ne? Ja? Man geht sogar fremd meistens. Ne? So bei E-Mail für dich ist schon ein bisschen älterer Film, aber das ist der Prototyp von dem Ablauf. Ja? Und dann gibt es Versöhnungssex, ne? Und dann heiratet man. Und dann ist der Film zu Ende. Dabei fängt ja jetzt das Drama erst an. Ja, das wird dann ausgeblendet. Und so ein bisschen ist so unsere Suche nach einem Partner geprägt, ne? Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Ne? Es gibt auch noch andere Emotionen, die eine Rolle spielen müssen, auch sachliche Entscheidungen. Und dann kommt noch dazu, dass wir heute anders den Partner suchen als in anderen Kulturen. In bestimmten Kulturen ist es ja so, da sagt der Vater, du heiratest den, fertig. Ja? Das geht ja bei uns gar nicht. Die Eltern haben überhaupt nichts zu melden, wenn es um Partnersuche geht. Ne? Aber in anderen Kulturen ist das anders, bei uns aber nicht. Und bei uns ist auch noch die Situation entstanden, dass Leute heute immer später heiraten. Und zwar heiratet ein Mann erst im Durchschnittsalter, also die Zahlen sind von 2009, mit 33,1 Jahren und eine Frau heiratet im Schnitt mit 30,2 Jahren. Das heißt also, von der sexuellen Geschlechtsreife 15 bis zur Ehe können locker mal 15 Jahre vergehen. Ja? Naja, und dann wird es natürlich mit so einem Spruch oder mit so einem Ansatz, den wir auch als Gemeindeleitung vertreten, kein Sex vor der Ehe, echt schwierig. Ja? 15 Jahre? Trocken? Puh. Ja? Ja? Würde ich gerne weiter darüber reden. Ja? Kann ich aber nicht. Sprengt den Rahmen der Predigt. Ja? Es ist nur eine Herausforderung. Muss man wissen, wenn man das sagt. Viele lassen sich also 15 Jahre Zeit bis zur Ehe. Und dann ist es auch noch so, bei der Eheschließung spielen vor allen Dingen in Deutschland interessanterweise nicht die Emotionen eine Rolle. Weil man könnte ja sofort heiraten, wenn man sich verliebt hat. Eben zum Standesamt. Kostet 20 Euro. Ja, bist verheiratet. Es spielt der wirtschaftliche Rahmen eine Rolle. Können wir eine eigene Wohnung bezahlen? Können wir eine richtig fette Fete machen? Geht eine richtig teure Hochzeitsreise? Vorher können wir nicht heiraten. Und da man heute aber erst mit 30 so den ersten richtigen Schotter verdient, wenn man die Mittelklasse-Karriere gemacht hat, also erst Abi, Auslandsjahr, Ausbildung, Studium 1, noch ein Auslandsjahr, Studium 2, ja, bist du ja 29, ist ja auch in Ordnung, bis dahin hast du ja noch kein Geld verdient. Woher willst du deine Hochzeit finanzieren? Ne, das ist unsere Situation. Ich sage nicht, dass die Situation schlecht ist. Ich sage nur, das ist unsere Situation. Und deswegen können wir uns natürlich bei dem Thema Partnersuche auch Zeit lassen. Ja, wenn ich erst mit 33 heirate, dann brauche ich doch nicht nur mit 18 eine Freundin. Also lassen sich die Leute Zeit. Ja, vielleicht machen sie auch erst eine negative Erfahrung und dann lassen sie sich Zeit. Ist ja auch logisch in der Situation. Das macht die Sache aber noch komplizierter. Weil je älter du bist, desto festgelegter bist du. Du hast ja deine eigene Kultur. Ich hatte einen Freund, der hat relativ spät geheiratet und der hat schon alleine gewohnt und der hatte zum Beispiel eine ganz bestimmte Art, wie er seinen Spüllappen aufhängt. Ja? Der hatte also eine eigene Spüllappenaufhängungskultur. Und seine Frau hat auch schon ganz lange alleine gewohnt, ne? Und die hatte auch ihre eigene, aber völlig andere Spüllappenaufhängungskultur. Ja? Und dann heiraten die und treffen sich in der Küche und dann, boom, ja, dann gibt es Zoff, kann man lösen in dem Fall, ja. Aber das hast du bei jeder Geschichte. Je älter du bist, desto festgelegter bist, kommst du ganz jung zusammen, also ich sag mal mit 16 oder 17 oder 18, dann kannst du dich natürlich noch viel früher gegenseitig prägen. Also, wir leben in einer ganz komplizierten Partnersuchen Zeit. Bei uns war es damals anders. Ja, wir haben uns mit 18 kennengelernt, haben dann mit 22 geheiratet. Ja, ich kann das nur jedem empfehlen, ne, relativ früh die Sache zu machen und nicht vom Geld abhängig zu machen. Aber wie gesagt, das waren ja auch die 80er im Ruhrgebiet. Da war noch einiges anders. Wir halten also fest, die Entscheidung, den richtigen Partner zu finden, ist eine Hammerentscheidung. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die dein ganzes Leben prägen wird. Und darum geht es ja in unserer Predigtreihe. Lebe entschieden, treffe die richtige Entscheidung. Also, was für Kriterien gibt es für die Partnerwahl? Fragen wir Psychologen, fragen wir Paartherapeuten, kriegen wir ganz viele gute Antworten. Manche sind auch schon wieder so kompliziert, dass man besser nicht gefragt hätte, weil man jetzt ja noch schwieriger ist, die Suche. Von der Bibel her sehe ich eigentlich nur ein klares Kriterium und das ist zeitlos. Es gilt für Nachfolger von Jesus und interessanterweise in jeder kulturellen Phase und in jedem Jahrhundert. Aber das, was sie sagt, wird uns vielleicht nicht passen. Paulus schreibt Folgendes in 2. Korinther 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes, das sind doch wir. Dieser Text hier ist natürlich nicht nur auf Ehe gemünzt und auf Freundschaft, aber eben auch. Vor allen Dingen, weil hier sogar vom Leib die Rede ist. Und wir wissen ja, Mann und Frau werden ein Fleisch, ein Leib. Und auch vom Alten Testament her lässt sich diese Sicht belegen. Gott warnt sein Volk Israel immer wieder davor, heiratet nicht Frauen aus fremden Völkern. Nicht, weil die eine andere DNA hatten, darum ging es nicht, sondern weil die andere Götter hatten. Die haben nicht an den lebendigen Gott geglaubt, sondern an tote Götzen. Und immer wenn Israel dieses Gebot verlassen hat, sind über die Fremden, in dem Fall waren ja die Männer angesprochen, Frauen, Götzen in das Volk eingeschleust worden und Israel ist von Gott abgefallen. Und es war eine Katastrophe, jedes Mal, bis dahin, dass gar nichts mehr ging. Und im Grundtext wird hier das Bild des Joches benutzt. Luther übersetzt, zieht nicht am selben Joch mit den Ungläubigen. Jetzt bin ich kein Bauer, aber so viel weiß ich. Wenn du früher zwei Ochsen hattest und einen Karren und wolltest von Wiedenest nach Bergneustadt fahren, dann musstest du die Ochsen einspannen. Ja, in der Mitte war dann diese, was weiß ich da, Achse, wo die Räder dran hängen. Und damit die Ochsen jetzt auch wirklich da in Bergneustadt ankommen, müssen die im selben Takt laufen. Ne? Sonst haben die eine falsche Taktung und die kommen nicht an. Und deswegen hat man die verjocht, also zusammengebunden. Und das Bild ist hier, wie will jemand, der Christ ist, für den Jesus die Nummer eins ist, mit jemandem, der kein Christ ist und für den Jesus die Nummer 256 ist oder von mir aus auch 10 oder gar keine Rolle spielt. Wie wollen die miteinander klarkommen? Wie wollen die nach Bergneustadt bzw. durchs Leben kommen? Wie wollen die das Ziel, den Himmel erreichen? Da sagte Paulus, das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist doch total schwierig. Und ich weiß, so eine Aussage ist natürlich total unpopulär und die ist auch intolerant gegenüber Andersgläubigen. Und was mache ich denn bitte schön, wenn ich mich in einen Partner verknallt habe, der nicht Christ ist? Ja, dann bin ich doch voll verknallt. Soll ich dann den Vorschlag einmal rausholen und dumm machen? Nee, dumm auf mich drauf? Ja. Ja. Sollst du. Musst du sogar. Würde ich sagen. Warum? Nun, das ist ja eigentlich ganz logisch, ne? Hatte ich schon gerade gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen, ist Jesus die Nummer eins in unserem Leben. Ja, er sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Paulus geht so weit und sagt, nicht mehr lebe ich. Ich spiele eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern Jesus lebt in mir. Jesus bestimmt mich. Der gibt mir den Takt an. Ja? Und wie soll das denn gehen, dass ich mit einem Menschen mich liiere, der diesen Takt nicht hat? Das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? Denselben Rat würde ich dir geben, nehmen wir mal an, du wärst überzeugter Fan vom Handballverein VfL Gummersbach. Jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel, jedes Training. Du schläfst in VfL-Bettwäsche. Ja? Und jetzt lernst du einen kennen, der ist überzeugter Borussia Dortmund-Fan. Sowas soll es ja geben. Ja? Also Fußball, jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel, schwarz-gelbe Bettwäsche, sein ganzes Geld für BVB. Und du sagst, ich will heiraten. Ich würde sagen, lass es. Ja, ihr habt eine verschiedene Taktung. Ist ja nicht schlimm, aber heiratet nicht. Würde ich dir genauso raten. Ja, es ist einfach logisch, es nicht zu tun. Und dann gibt es ja noch ganz andere Fragen. Wie willst du denn deine Kinder erziehen, wenn dein Partner kein Christ ist? Wie willst du denn die Gebote halten, die dein Partner nicht akzeptiert, weil er kein Christ ist? Wie willst du denn die Gemeinde besuchen, wo du immer hingehst, sonntags morgens um 10 Uhr, was für einen Nicht-Christen ja schon schräg ist, ja? Oder 11.45 Uhr und dann die Mittagessen. Ja, haben da nur ganz wenige Deutsche diese Kultur, nämlich nur Leute, die davon überzeugt sind, dass Gottesdienst was bringt, weil Jesus da zu mir redet. Das kriegst du doch ganz schwer hin. Und man kann Leute fragen, die sich später bekehrt haben, die schon verheiratet waren, also einen Bund geschlossen haben und wo der Partner kein Christ ist und sie jetzt Christen sind. Die meisten berichten, es ist sehr schwer. Und trotzdem ermutigt die Bibel und Paulus sie, bleibt zusammen. Ihr habt einen Bund geschlossen. Ja, bleibt zusammen. Es lohnt sich nicht, diesen Bund dafür zu riskieren, denn ich heilige sogar deinen Ehepartner durch dich. Jetzt sagen viele, naja gut, ich befreunde mich ja erstmal. Ja, das ist ja noch nicht gleich eine Ehe. Ne? Da kann ich mich doch auch mit jemandem befreunden, der Jesus nicht nachfällt. Tja, also ich würde davon abraten. Ich kenne etliche Beispiele, die schiefgegangen sind. Ich weiß. Ja, und die Beispiele werden dann auch schön gebracht. Guck mal, bei dem hat das doch auch geklappt. Die kommt doch jetzt auch in die Gemeinde oder der. Ja, weil der mit der zusammen war. Natürlich ist Gott manchmal gnädig. Aber wir dürfen doch nicht die Gnade jetzt hier nehmen und sagen, ja, macht nichts. Ja? Ich kenne ganz viele Beispiele, und die werden in der Regel dann nicht erzählt, wo das schiefgegangen ist. Ne, wenn du auf einem geistlichen Level bist, ne, mit Jesus unterwegs, dann wird es einfacher sein, dass du von diesem Level runtergehst, als wenn du einen anderen hochziehst, mit dem du in einer festen Partnerschaft bist. Außerdem, wenn du ihn zu Jesus führen willst, dann musst du dich ja nicht gleich befreunden. Das geht ja auch auf der platonischen Ebene. Und Leute, ich weiß, dass das ziemlich herausfordernd ist, aber ich möchte hier den Gedanken aufgreifen, den Manuel in seiner letzten Predigt schon hatte. Wenn Gott uns einen Tipp gibt, wenn der Schöpfer, der Erfinder von Ehe und Partnerschaft uns eine Vorgabe macht, uns eine Norm gibt, uns eine Anweisung gibt, dann ist das doch nicht schlecht. Dann will der uns damit doch nicht ärgern. Dann will der uns doch nicht damit in die Irre führen, sondern er will genau das Gegenteil, weil er hat sie erfunden. Es ist gut für uns. Wenn der, der alles für uns gegeben hat, uns auch in dieser Ebene unseres Lebens, Partnerschaft, normen will, dann ist das doch gut für uns, auch wenn es manchmal hart ist. Und deswegen heißt die Überschrift von dem Punkt, lebe partnerfreundlich. Und ich glaube, es ist auch nur fair und freundlich und respektvoll gegenüber dem nichtchristlichen Partner, dass du keine Beziehung als Christ eingehst. Denn es wäre geradezu unfreundlich, respektlos, jemanden in sowas mit hineinzuziehen oder jemanden vorzuenthalten, dass deine größte Liebe eigentlich Jesus ist und nicht die Person. Ja? Das ist nur die zweite größte Liebe. Ist auch nicht schlecht, ne? Das muss man sagen. Das ist nur fair. Und deswegen treffe eine klare ethische Entscheidung. Lebe partnerfreundlich und sei ehrlich. Mein zweiter Aspekt, liebe partnerschaftlich. Zu einer echten Partnerschaft gehört der Bund der Ehe. Die Eheschließung ist etwas ganz Besonderes. Die Eheschließung ist wie ein Statement, wie eine Aussage. Ja, ich stehe dazu. Und jetzt meinen manche, auch manche Christen, ach meine Güte, da so ein Papier vom Standesbeamten, ja. Was soll das denn für einen Unterschied machen? Ja, das brauchen wir doch nicht, das haben wir doch nicht nötig, ja. Wir können auch ohne zusammenziehen. Und da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ich will das begründen. Einmal ist es so, wenn wir in die Bibel gucken, dass die ganze Bibel davon berichtet, dass eine Ehe immer offiziell beginnt. Es gibt keine inoffiziellen Ehen. Eine Ehe beginnt immer offiziell, in jeder Kultur anders, ist völlig klar. Manchmal reichen die Eltern, um das zu bestätigen, ja, manchmal ein Priester oder auf Schiffen der Kapitän oder was weiß ich. In Deutschland ist es der Standesbeamte, das wird in jeder Kultur anders definiert. Der sagt, so, ihr seid jetzt Mann und Frau. Und davon geht die Bibel auch aus. Es gibt immer einen klaren Anfang. Ist ja logisch, ist ja auch ein echter Bund. Ne? Kannst ja nicht so einen Bund so locker und so, ja, ist ja eine Vereinbarung. Und eine Ehe ohne Trauschein, die ist ein ganz schwaches Statement. Die ist ein total schwaches Statement. Du bindest dich nicht. Ja? Nehmen wir an, du kriegst Kinder. Wie willst du denen das erklären? Ja, 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 wir wollen uns nicht binden. Oder was? Ja, wir gehen wieder auseinander. Was ist mit der Umgebung, in der du lebst? Ne? Du signalisierst ja, eigentlich ist die Frau noch zu haben. Ja? Wir leben zwar zusammen, aber verheiratet sind wir nicht. Oder eigentlich ist der Mann noch zu haben. Wir leben zwar zusammen, aber verheiratet sind wir ja nicht. Das ist ein schwaches Statement. Während ein Ehebund, ein offizieller Ehebund, ein klares Statement ist. Die Ehe wird offiziell von einer höheren Instanz definiert. Ja? Der amerikanische Pastor Timothy Keller, der sagt Folgendes. Er sagt, Liebe, da meint er die Liebe zwischen Mann und Frau, braucht einen Rahmen, den Rahmen einer verbindlichen Verpflichtung, damit sie wirklich vollkommen das wird, was sie sein sollte. Ein Bund, ein Ehebund ist nicht nur offizieller wegen des Rechtsaktes. Es ist eine Beziehung, die inniger ist, weil sie rechtsgültig ist. Weil sie rechtlich gültig ist, machst du deine Beziehung innerer. Du hebst deine Beziehung auf den Heiratslevel, auf den nächsten Level. Du gehst in deiner Beziehung ein Stück nach vorne, weil du dich bindest, weil du ein klares Statement abgibst gegenüber dir selber, gegenüber deiner Frau, gegenüber eventuellen Kindern, die kommen oder schon da sind, und gegenüber der Gesellschaft. Das ist mein Mann. Das ist meine Frau. Das ist ein echtes Statement. Mit einem Eheversprechen gießt du quasi deine verliebten Emotionen in ein festes Fundament. Du lässt deinen Worten Taten folgen. Und du gehst ein Risiko ein, weil du nicht weißt, ob du bis zum Ende durchhältst. Und du bist bereit, dieses Risiko, dieses Versprechen einzugehen. Und das ist doch mal ein Statement, bis dass der Tod euch scheidet, lebenslang. Das sagt doch mehr aus, als wenn du dieses Statement nicht gibst. Ja, entweder du machst das Statement oder du machst es nicht. Also für mich sprechen zwei Gründe dafür. Einmal der biblische Gesamtkontext, aber auch die Logik, die ganz normale menschliche Logik. Statement oder eben kein Statement. Ich würde euch gerne folgendes Buch empfehlen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es erst gestern entdeckt. Ich dachte, das geht bis jetzt nur auf Englisch. Das ist von Timothy Keller, von dem ich gerade schon zitiert habe. Der sagt, er hat ein Buch zusammen mit seiner Frau geschrieben. Kann man im Buchladen Wiedenest über Internet bestellen. Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Ehe. Es scheint super zu sein, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Und wenn ihr schneller seid, könnt ihr mir sagen, ob es wirklich gut war. Und das hier auch gerne vorne vorstellen. Zum Weiterdenken. Ich komme zu meinem dritten Punkt und der lautet, pflege deine Partnerschaft. Ich bin überzeugt und ich habe das irgendwo aufgeschnappt, dass folgender Satz stimmt. Deinen Partner zu lieben ist mit das Beste, was du für deine Kinder tun kannst. Die Liebe zu deinem Partner, zu deiner Ehefrau oder zu deinem Ehemann ist das Beste, was deinen Kindern passieren kann. Wenn du deinen Partner liebst, dann hast du schon so viel in deiner Beziehung richtig gemacht, ja, dass alles andere fast schon zur Perfektion kommt. Weil du setzt den Rahmen. Du schaffst Vertrautheit. Du erziehst. Jetzt ist es aber nun mal so. Ja, erst ist man verknallt. Und wer verknallt ist, ist in aller Regel blind. Wir kennen diesen Spruch. Liebe macht blind. Ich glaube, eigentlich müsste heißen, verliebt sein macht blind. Und wir wissen alle, irgendwann, aber der Zeitpunkt kommt, ist der Zustand des absoluten Verknalltseins vorbei. Und dann riecht der Partner plötzlich komisch. Ja, und im Vergleich mit der sieht die ja gar nicht mehr so gut aus. Die sah doch früher viel besser aus. Ja, und dann hat die auch noch so eine komische Mutter. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Ja, man kommt so ein bisschen in der Realität an. Der Partner kekst einen plötzlich an. Man lebt sich auseinander. Plötzlich kriegt man den Kompromiss bei den Spüllappen nicht mehr hin. Beziehungsweise es fällt überhaupt erst auf. In der Phase des Verliebtseins fällt dieser Spüllappen nämlich gar nicht auf. Ja, du guckst ja nicht in die Spüle, sondern in die Augen des Partners. Ja. Die gemeinsame Erziehung, die einen ja auch verbindet, ist vielleicht vorbei, weil die Kinder aus dem Haus sind. Die Hochzeitsreise war auch irgendwie spannender als das 15. Jahr auf Mallorca oder an der Nordsee. Naja, und es wird irgendwie langweilig, das Haus ist gebaut und jetzt lebenslang. Ja, super. Lebenslang. Ja, lebenslänglich. Mist. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Jetzt wird die Liebe zu einer Herausforderung. Jetzt fängt es an, da kannst du nicht mehr nur auf Emotionen setzen, da musst du auch eine sachliche Entscheidung treffen, die sachliche Seite der Liebe. Und die ist echt herausfordernd. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du bist, aber ich habe einen Tipp für euch. Und zwar den hier, der klingt ein bisschen komisch und klingt ein bisschen platt, aber ich will es erklären. Erstmal die Überschrift. Verknall dich neu. Verknall dich neu in deinen Mann. Verknall dich neu in deine Frau. Nimm dir vor, dass du dich neu in deine Frau verknallst. Nimm dir vor, dass du dich neu in deinen Mann verknallst. Geht das? Ich bin kein Psychologe. Ich bin auch kein Paartherapeut. Ich habe Schlosser gelernt und eine theologische Zusatzausbildung. Ja? Ich bin immerhin hier angestellt als Pastoralreferent. Ich kann euch das nicht beweisen. Ich kann euch das auch nicht erklären. Ich kann euch nur sagen, bei mir hat das schon zweimal funktioniert. Ich habe mir zweimal vorgenommen, ich verknall mich in Alex wieder neu. Ich will mich wieder neu verknallen. Das letzte Mal ist es passiert, vor 2 Jahren, als ich diese Stelle gelesen habe, aus dem Hohelied. Es wird eigentlich anders abgekürzt, aber ihr wisst, was ich meine. Das Hohelied ist ja im Alten Testament ein Liebesgedicht. Und da habe ich diese Stelle gelesen. Und da habe ich gelesen, wie glücklich du mich machst mit deiner Zärtlichkeit, mein Mädchen, meine Braut. Ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. Du duftest süßer noch als jeder Salbenduft. Und ich habe diese Stelle gelesen und habe gesagt, ja, das will ich. Ich will mich wieder an meiner Frau berauschen. Ich will besoffen werden vor Liebe. Ja, ich will das wieder. Und da habe ich mir gedacht, das schaffe ich nicht alleine. Und deswegen habe ich das zu meinem Gebetsanliegen gemacht. Ich habe eine Zeit lang darum gebetet, Gott, schenk mir, dass ich mich wieder neu verknalle in Alex. Ja, und es hat funktioniert. Bei mir, deswegen mein Tipp, ein persönlicher Tipp. Natürlich ist dieses Verliebtsein nicht mehr so wie am Anfang. Das ist klar. Das ist eine andere Ebene. Das ist wie so ein Update. Ne? Verliebtsein ist 1.0, Heirat ist 2.0 und nach 15 Jahren brauchst du 3.0 und nach 20 Jahren 4.0 und nach, weiß ich nicht, 50 Jahren nochmal mehr. Ne? Aber das funktioniert. Mein Tipp. 3 weitere Tipps zum Schluss, wie die Partnerschaft frisch gehalten werden kann. Alle von mir erprobt, aber wie gesagt, muss gucken, ob das auf deine Situation packt. Erstens ist, plane einen monatlichen Eheabend. Wirklich, und vor allen Dingen mit kleinen Kindern, takte dir das in dem Kalender ein. Einen monatlichen Abend zu zweit. Ja, nicht arbeiten, nicht spülen, nicht Finanzen machen, zu zweit. Zeit genießen. Ja, zusammen Buch lesen, zusammen ins Kino gehen, zusammen essen gehen, zusammen auf dem Sofa sitzen, zusammen Sachen machen, die ich hier nicht näher ausführen will. Ja, nutz diese Zeit. Plane das. Wenn du es nicht planst, passiert es nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen das jetzt erhöhen. Wir brauchen das 2-mal im Monat, so einen Abend. Klappt nicht immer, aber wenn man sich 2-mal vornimmt, dann klappt das bei uns immer ungefähr 1,5-mal. Ist ja auch schon mal was. Das Zweite, was wir seit ein paar Jahren machen, ist ein Wochenende zu zweit pro Jahr. Wie soll das gehen? Du hast doch Kinder. Knallhart wegorganisieren. Knallhart wegorganisieren. Wir sind so eine große Gemeinde, da nimmt immer einer deine Kinder. Ja, aber das kostet doch was. Ja klar, weil deine Beziehung, dein Bund was wert ist. Deswegen musst du investieren. Du musst da rein investieren. Und deswegen nimm dir diese Zeit. Und meine Frau, die ist ja auch klug, die sagt zu mir immer, hör mal, wer sich keine Zeit nimmt, der wird nie welche haben. Verstanden? Wer sich keine Zeit nimmt, der wird nie welche haben. Und das ist ja so, der einzige Chef über deinen Kalender bist du. Du bestimmst, ob du ein Wochenende mit deiner Frau wegfährst. Gut, die müsste noch zusagen, oder mit deinem Mann. Ne? Ja, das heißt, du bestimmst deine Zeit. Wochenende im Jahr, ich kann es nur empfehlen. Ja, das ist total cool. Liebesurlaub. Muss ja nicht weit sein, kann ja auch im Sauerland sein. Ne? Muss ja nicht gleich teuer werden. Dritter und letzter Punkt, ganz spannend. Pflegt eure Sexualität. Hä? Ja klar. Ja, Sex muss gepflegt werden, muss sich weiterentwickeln, muss Spaß machen. Ja, ist ja was Gutes. Und hier übrigens, wo Bibel wieder total pragmatisch, ne? Da gab es in Korinth, ja, in der Gemeinde in Korinth Typen, die haben gedacht, das mit dem Sex, das ist so alles Körperflüssigkeit. Bäh. Ja, ich weiß nicht, ob sie so begründet haben, aber besser ist doch, man lebt enthaltsam. Ja? Und Paulus, ne, der schreibt jetzt Folgendes dazu. Hier ist die verkürzte Version, ich lese mal ein bisschen länger. Er schreibt in 1. Korinther 7, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet Bibel, Gottes Wort. Ja? Wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und seine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Achtung Männer, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Und jetzt macht er eine Einschränkung. Ne? Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Muss man ja nicht machen. Ja, das sagt er, das ist die einzige Ausnahme. Ne? Ansonsten pflegt eure Sexualität. Bibel ist manchmal echt schräg. Ja, Aber eine klare Anweisung. Ne? Eine klare Anweisung. Dritter Tipp. Coole Anweisung. Lebe entschieden. So lautet unsere Themenreihe. Und die wichtigste Entscheidung ist die Entscheidung für Jesus. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Deswegen haben wir auch letzte Woche damit eingestiegen. Aber eine weitere ganz wichtige Grundsatzentscheidung ist die Entscheidung für den Partner. Und erst recht für eine lebenslange Partnerschaft. Am Freitag war ich bei McDonald's in Meinerzhagen und im Moment haben die wieder so eine Gutscheinaktion. Kennt ihr, oder? Habt ihr auch vielleicht zu Hause bekommen, ne? Und das Blöde ist ja, ne, das ist total kompliziert, ja. Meistens will man ja auch gar nicht so viel essen, wie da draufsteht und so, ne? Und ich rein in McDonald's, ja, sofort einmal 9er Chicken McNuggets groß, Cola Light natürlich, damit es nicht so viel Kalorien ist, ja. Und zack, ne, ich sag mal so typisch Mann, ne? Reinkommen, jagen, Menü erschießen, essen. Ja, zack. Gleichzeitig kamen zwei Frauen mit mir rein. Die setzten sich, die holten sich so ein Gutscheinding und setzten sich an den Tisch neben mir, während ich am Essen war. Und dann fingen die an und unterhielten sich emotional, enthusiastisch. Ja, pass mal auf, dann kombinieren wir das mit dem. Ah, nee, das magst du ja gar nicht. Nee, pass mal auf, dann machen wir das ganz anders, ne? Ja, nee, das machen wir so, ja. Ja, das ist gut, das ist gut. Nee, nee, das ist doch eine blöde Kombination, ja? Und ich aß und aß und aß und plötzlich war ich fertig, ja? Und die waren immer noch zugange, ne? Und dann nehmen wir noch zwei Fischburger. Jo, gute Idee. Ja, dann haben wir's ja, ja? Ich räumte mein Tablett ab, ne? Und die stellten sich an die inzwischen Megaschlange an, ja? Erst habe ich gedacht, ey, wie kann man nur so lange, ja, über Essensoptionen bei McDonald's reden? Das geht doch überhaupt nicht. Ist das typisch Frau oder was? Keine Ahnung, ja? Und dann habe ich gedacht, eigentlich haben die alles richtig gemacht. Wenn ich mein Essen runtergeschlungen hatte und dabei noch Handy gucken, ja, haben die erstmal richtig lange diskutiert. Die haben richtig überlegt und die haben dann eine Entscheidung getroffen. Die haben entschieden gegessen. Esse entschieden, könnte man auch sagen. Wohl überlegt und total glücklich. Die waren sich sicher. Wir haben die fertig gemacht. Wir haben den Laden, wir haben das Beste rausgeholt für heute Abend. Die waren sich ganz sicher. Die haben ganz entschieden gegessen. Und ich würde mir wünschen, dass wir über Grundsatzentscheidungen, im Verhältnis gesehen natürlich, auch so lange nachdenken. Nicht nur die 7 Minuten wie die, sondern richtig lange nachdenken. Gründliche Entscheidungen zu treffen. Als Nachfolger von Jesus möchten wir Gottes Sicht beachten. Und das empfehlen wir nicht nur uns als Nachfolger, wir empfehlen das auch jedem, der Jesus noch nicht folgt. Hier, das sind gute Lebensanweisungen, die Gott uns gibt. Das macht Sinn, auch logisch Sinn. Es gibt 10.000 Gründe, Gott in Fragen der Partnerschaft mit einzubeziehen. Das fängt bei der Suche an und hört am Ende des Lebens auf. Und deswegen treffe gute Entscheidungen für deine Partnerschaft und lege los mit der Suche, mit der Liebe und mit der Pflege. Und die Gnade noch zum Schluss. Bei dem Thema Partnerschaft und Sexualität, da machen wir so viele Fehler im Laufe unseres Lebens. Wir fallen so oft auf die Fresse und wir machen richtig dicke Fehler. Ich bin mir sicher, dass die Gnade Gottes über unsere Fehler triumphieren wird. Am Ende wird die Gnade siegen und sofort, wenn ich die Vergebung brauche. Aber weil wir die Gnade natürlich nicht leichtfertig missbrauchen wollen, hatten wir heute diese Predigt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.